Maximilian Lüttgens arbeitet in der Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Dachau. Was seine Arbeit mit Fußball zu tun hat und mit dem internationalen Walter-Bensemann-Gedächtnisturnier Anfang September, darüber sprechen wir in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 107 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin immer noch die Person hinter diesem Podcast. Und wer auch ab und zu Becker und Pfeiffer hört, meinen Podcast mit Annika Becker, der kennt meine Liebe zu Zahlenspielen. Ich freue mich sehr, dass dieser Podcast in der Woche erscheinen wird, die 107, in der ich 47 werde und musste das jetzt hier unbedingt unterbringen. Aber natürlich geht es nicht um mich, sondern es geht wie immer um meinen Gast, denn heute ist es ein Gast tatsächlich und das ist Maximilian Lüttgens von der KZ-Gedenkstätte Dachau. Hallo und willkommen, lieber Max.
Ja, ich grüße euch, hallo. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Ja, bin schon ganz gespannt.
Ja, ich freue mich auch. Wir haben uns gerade kürzlich erst beim internationalen Walter-Bensemann-Gedächtnisturnier in Frankfurt am DFB-Campus gesehen. Auch darüber werden wir heute sprechen und wir springen auch direkt mal ins Thema rein, weil einige HörerInnen sich jetzt vielleicht erst mal gedacht haben, KZ-Gedenkstätte, was hat das denn mit Fußball zu tun? Gibt es sowas wie einen Moment oder ein Ereignis, woran du dich erinnerst, als du das erste Mal diese Verbindung gezogen hast, also gemerkt hast, okay, da gibt es tatsächlich Berührungspunkte?
Ja, tatsächlich. Es gibt da zwei Momente, die ich da hervorheben würde. Zum einen, als ich noch relativ neu war in Dachau, so um 2017, 18 rum in der Pädagogik und das Museum besucht habe oder ich laufen habe, ist mir sofort ein Pokal aufgefallen, ein Holzpokal. Das geht sicherlich vielen BesucherInnen der Gedenkstätte so, die sich denken, okay, was hat ein Fußballpokal hier verloren, ne? In einer KZ-Gedenkstätte? Was hat er zu tun mit dem Thema? Wie gehört er hierher? Was ist die Geschichte dahinter? Genauso ging es mir. Das war der eine Punkt, dass ich mich gefragt habe, okay, gab es hier Fußballturniere? Ja, wurde hier ein Turnier ausgetragen? Wurde ein Pokal gewonnen? Haben die Häftlinge gemacht? Was ist da der Hintergrund? Und dann habe ich relativ früh mitbekommen, dass es eine enge Verbindung des Orts oder auch der Gedenkstätte zum Verein Bayern München gibt, wegen Kurt Landauer, dem früheren Präsident des FC Bayern, der tatsächlich auch Häftling im KZ Dachau war. Das waren die beiden ersten Punkte zum Fußball, mit denen ich in Dachau in Berührung kam.
Aber das heißt also, diese Berührungspunkte sind dir bewusst geworden, eben als du selbst schon in Dachau warst. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass eine der Aufgaben aus der Gedenkstätte heraus wahrscheinlich ist, dieses Thema eben auch, ich sag mal, außerhalb eurer Mauern ein bisschen bekannter zu machen, oder?
Ja, natürlich. Also mir ist es damals aufgefallen, aber mein Ziel heute, ne, ist es natürlich, auf dieses Thema hinzuweisen, dass es da Verbindungen gibt. Durch die erwähnten Beispiele gerade, wo wir sicherlich gleich nochmal näher darauf eingehen werden. Also zum einen Häftlinge aus dem Fußball, wie eben Kurt Landauer, ehemaliger Bayern München Präsident, auch verschiedene Spieler, die in Dachau als Häftlinge waren, Fußballturniere, die ausgetragen wurden in den Lagern. Warum ist das passiert? Zu was wurde der Fußball da auch missbraucht, muss man sagen.
Ja.
Aber eben auch den Bogen in die Gegenwart zu spannen. Wenn es um den Kampf gegen Diskriminierung geht, gegen Rassismus, Antisemitismus im Fußball, was ja auch eine große Aufgabe ist für eben Gedenkstätten heute, dieser Kampf dagegen. Damit gehen wir sozusagen raus, auch in die Vereine, auch zu den jungen Leuten, wie eben auch beim Bensemann-Turnier, um da ein Stück weit gegen Diskriminierung entgegenzuwirken. Ja.
Vielleicht kannst du erstmal erzählen, ganz allgemein, was sind denn deine Aufgaben, was ist so dein Alltag im Job, welche Themen betreust du noch?
Ja, ich bin, wie gesagt, seit einigen Jahren in der Bildungsabteilung in Dachau tätig. Unsere Hauptaufgabe ist zunächst mal, das ganze Bildungsprogramm zu organisieren, durchzuführen letztendlich auch und unsere Guides zu betreuen und auszubilden. Wir haben in Dachau mittlerweile, wir schätzen etwa fast 1 Million BesucherInnen. Wir werden bald genaue Zahlen haben, aber es sieht so aus, als wenn wir über 1 Million kommen pro Jahr, was eine ganze Menge ist. Es ist die Gedenkstätte in Deutschland mit den meisten BesucherInnen. In Europa hat nur die Gedenkstätte in Auschwitz-Birkenau noch mehr Besucher. Deswegen ist da viel zu tun. Wir haben teilweise Tage mit 30, 40 Gruppen, insbesondere Schulklassen, Deswegen haben wir 70 Guides, die bei uns angestellt sind für die Bildungsabteilung. Die sind alle von uns ausgebildet und auch Guides, die für externe Anbieter arbeiten, wurden alle von uns ausgebildet. Das heißt, diese Guide-Ausbildung ist eine große Aufgabe für uns jedes Jahr und auch die Fortbildung. Ich organisiere ein großes Fortbildungsprogramm, 35 Fortbildungen etwa pro Jahr, damit wir auch sicherstellen können, dass unsere Guides auf dem neuesten Kenntnisstand sind und wir ein Angebot haben, was zufriedenstellend ist für unsere Gäste, insbesondere natürlich für Schulklassen, aber auch Touristen aus aller Welt. Darüber hinaus organisiere ich spezifische Touren. Wir haben ein Themenrundgangsprogramm. Ich betreue noch die letzten Zeitzeugen. Es gibt tatsächlich noch ein paar wenige Überlebende des KZ Dachau und seinen Außenlagern, Holocaust-Überlebende auch, die noch über diese Zeit sprechen können, mit denen wir noch an Schulen gehen oder auch an Fußballvereine, zu Fußballvereinen, die noch ihre Geschichte erzählen können. Da betreue ich unter anderem den Abner Ohr, der mit 97 Jahren noch ziemlich fit ist und noch darüber berichten kann. Und ich führe auch besondere Gruppen durch die Gedenkstätte, vor allem aus Amerika zum Beispiel, oder eben auch spezielle Gruppen wie Bundeswehrgruppen. Die Bundeswehr kommt oft zu uns, weil sie eben auch sogenannte Demokratietage hat, wo sie eben auch solche Orte besucht mit kleinen Gruppen. Und ich bin ja einer der Personen bei uns am Ort, die auch mit Fußballvereinen zusammenarbeitet und für Fußballjugendteams oder auch Fangruppen Rundgangsformate durchführt. Genau, das sind so die Hauptaufgaben.
Mhm. Und du hast jetzt die Rundgangsformate angesprochen und eben auch schon die Thematik mit, also sowohl den Fußballern oder anderweitig im Fußballverein tätigen Menschen, die in Dachau tatsächlich auch als Häftlinge waren, als auch eben Fußball als Thema dann im KZ. Und zu beiden Themenbereichen habt ihr in der Vergangenheit ja auch schon Führungen gemacht, richtig?
Genau, das besonders Klaus Schulz hervorzuheben, der für die Versöhnungskirche gearbeitet hat in Dachau, der hat hat vor vielen Jahren angefangen, da Themenrundgänge durchzuführen zu dem Thema Fußballspieler, Fußballfunktionäre im Lager, Fußballspiele im Lager, und hat auch sehr früh auch schon Rundgänge für Fangruppen durchgeführt. Mit Herrn Schulz zusammen machen wir das seit einigen Jahren von Seiten der Bildungsabteilung aus, dass wir eben diesen Themenrundgang durchführen einmal im Jahr und eben auch ein Angebot geschaffen haben. Das nennt sich Rundgang Plus, Fußball im KZ Dachau. Den bieten wir speziell für Fußballgruppen an, sowohl Jugendmannschaften aus Profivereinen wie Bayern München zum Beispiel oder FC Augsburg. Mit Augsburg haben wir eine enge Kooperation, übrigens auch noch wichtig zu erwähnen. Aber auch für Amateurteams oder auch Erwachsenenteams ist der Rundgang zu buchen, aber eben auch für Fangruppen. Ja. Während der Europameisterschaft haben wir dann ein besonderes Format durchgeführt im Rahmen der Spiele in München, der EM-Spiele, haben wir um die Spieltage herum Rundgänge in Deutsch und Englisch angeboten für internationale Fans, auch zu dem Thema Fußball im KZ. Wurde recht gut angenommen und das war für uns auch spannend zu sehen, ne? Fans aus ganz Europa, die nach Dachau dann eben auch kommen, die auch dieses Thema interessiert, während sie in Deutschland bei einem Fußballturnier sind. Und es gab auch einen Tag der Fans, einen internationalen Fantag, wo wir verschiedene Fangruppen, wie zum Beispiel Fans aus Schottland oder Slowenien, eingeladen haben nach Dachau und gemeinsam Rundgänge durchgeführt haben, gemeinsam diskutiert haben, eine Gedenkveranstaltung durchgeführt haben. Es war sogar ein schottischer Dudelsackspieler dabei. Das war sehr ergreifend und sehr bewegend und es war toll, dass da ja bis zu 50 Fans auch teilgenommen haben, ja.
Du hast es gerade selber gesagt, als du damals das erste Mal diesen Pokal gesehen hast, hattest du schon selbst auch Fragezeichen. Was hast du denn über den Pokal dann rausgefunden und was weiß man heute generell darüber, wie Fußball und du hast schon angedeutet, auch benutzt wurde im KZ Dachau und auch allgemein in den KZs? Das war ja keine Dachauer Besonderheit.
Ja, muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Erstmal ist es, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass wir ja bei der Geschichte vom KZ Dachau von einer furchtbaren Geschichte sprechen. Dachau war ein brutales Konzentrationslager. Es war das erste oder eines der ersten großen Lager oder Stammlager, welches errichtet wurde, schon relativ früh am 22. März 1933, also wenige Wochen, nachdem die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Und das bestand bis kurz vor Kriegsende, 29. April 1945. Also 12 Jahre lang. In jeder Phase waren die Bedingungen ein Stück weit anders im KZ Dachau, aber es war zu jeder Zeit ein Lager, in dem Menschen aufgrund der harten Arbeitsbedingungen sterben konnten, aufgrund von Hunger, Krankheiten oder auch ermordet wurden. 41.500 Menschen sind in Dachau innerhalb der 12 Jahre gestorben oder wurden ermordet. Ja, und wir sprechen hier bei den Fußballspielen von einer Phase so um 1942, 43 rum bis zum Herbst 1944. Dies war eine Phase, in der die SS gemerkt hat, dass sie die Arbeitskraft der Häftlinge braucht, um noch, ja, zum Beispiel riesige Gebäudekomplexe zu errichten in Außenlagern, wie zum Beispiel Kaufering oder Mühldorf, um dort noch weiter Waffen zu produzieren. In dieser Phase versucht die SS, den Häftlingen gewisse Privilegien zu geben, um die Arbeitsmoral zu steigern. Ja, es gibt zum Beispiel einen Chor, es gibt Theateraufführungen und eben auch Fußballspiele. Was man bei all dem nicht vergessen darf, man spricht zwar von Privilegien und das hört sich zunächst gut an, dass man da Fußball spielen durfte, aber es war trotzdem eine Phase, in der über 1000 Menschen gestorben sind im Lager. Ja, 1943 sind diese Fußballspiele möglich, auch Fußballturniere. Trotzdem sterben über 1000 Menschen in Dachau. Ja, es ist trotzdem immer noch ein brutales Lager, aber es war eine Phase, in dem es eben solche Möglichkeiten gab, zum Beispiel Fußballspiele. Die SS dachte, okay, wenn die Häftlinge Fußball spielen dürfen, steigert das die Arbeitsmoral, und ja, die Bauprojekte wären vielleicht schneller fertig. Ja. Ab 43 sind diese Spiele, wie gesagt, möglich. Häftlinge können an freien Sonntagen Fußballspiele veranstalten. Die Häftlinge organisieren einen eigenen Ligabetrieb, und spielen regelmäßig eben Fußball und auch Turniere. Zunächst spielt man mit Nationen gegeneinander, aber da gibt es einen Vorfall im KZ Neuengamme, wo auch Spiele möglich waren, wo die polnischen Häftlinge relativ hoch gegen deutsche Häftlinge gewinnen und dann verbietet die SS diese Länderspiele, damit deutsche Häftlinge dort nicht hoch verlieren können. Ja, und man trägt dann Turniere oder Spiele aus, wo verschiedene Arbeitskommandos gegeneinander antreten. Zum Beispiel die Häftlingsküche gegen die Plantage. Ja, und ja, da gibt es ein Turnier in 1944, wo um einen Holzpokal gespielt wird, den die Häftlinge im KZ Dachau selbst angefertigt haben. Diesen Pokal gewinnen Luxemburger Häftlinge und nehmen den auch mit nach Luxemburg und später kommt er an die Gedenkstätte nach Dachau zurück. Die Spiele werden bis Herbst 1944 durchgeführt, dann bricht eine Typhusepidemie aus und es ist nicht weiter möglich, Fußball zu spielen. Sie fanden auf dem Appellplatz statt, dort wurden zwei Tore aufgebaut und für die Häftlinge, die nicht mitspielen konnten, weil sie eben nicht gut genug im Fußball waren, weil sie nicht bei Kräften waren oder vielleicht auch sogar nicht mitspielen durften, war es trotzdem eine gute Gelegenheit, vielleicht beim Zuschauen von den Spielen kurz mal abzuschalten, kurz mal an was anderes zu denken. Genauso für die Spieler. Trotzdem war das ein Risiko. Wenn man sich beim Fußball verletzt hat, wenn man sich das Kreuzband gerissen hat zum Beispiel, dann konnte man unter Umständen nicht mehr arbeiten und war nicht mehr für die SS zu gebrauchen und wurde vielleicht ermordet. Also es war auch ein Risiko. Auf der anderen Seite, ja, waren diese Spiele, wie gesagt, kurz eine Möglichkeit, mal an was anderes zu denken. Aber wir haben Aussagen von Überlebenden, wie zum Beispiel Albert Theiss aus Luxemburg, der dort mitspielen durfte als junger Mann und überlebt hat, der später sagt, okay, wir durften zwar Fußball spielen, aber wir hatten immer den Geruch der verbrannten Leichen in der Nase. Ja, es war Fußball unter extrem fürchterlichen Bedingungen. Es war vielleicht kurz einen Moment abzuschalten, aber wir wussten, dass wir nächsten Tag trotzdem sterben konnten. Ja, also das muss man immer betonen, wenn man darüber spricht. Es war zwar Fußball, aber es war trotzdem eine, ja, Ausnahmesituation.
Man kann sich das ja ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Also schlimm ist, man kann sich natürlich vorstellen, dass Menschen auf diese Art und Weise eben agieren. Ja, auch aufgrund dessen, was sich in den letzten Jahren teilweise im Miteinander oder gegeneinander wieder zugespitzt hat. Aber man kann sich nicht vorstellen, in der Rolle von so einem Häftling zu sein und diese ganzen Ängste zu haben, eben genau das, was du jetzt gerade schon angedeutet hast. Also du weißt, du kannst durch eine Verletzung dich selbst schädigen. Du weißt ja auch nie, keine Ahnung, haben vielleicht irgendwelche Aufseher gewettet, welches Team gewinnt oder verliert und mit deinem Tor machst du genau das, was du halt irgendwie nicht hättest machen dürfen. Also da müssen ja tausend Sachen die ganze Zeit abgelaufen sein. Du hast das jetzt gerade schon angesprochen. Es gibt eben tatsächlich auch Gespräche oder es gab Gespräche, es gibt Aufzeichnungen von Gesprächen mit Überlebenden, die bei solchen Turnieren mitgespielt haben. Gab es denn da überhaupt sowas wie eine Freiwilligkeit? Konnte man sagen, ja, ich will oder nein, ich will nicht? Oder was weiß man noch über die Menschen, die da tatsächlich eben gespielt haben?
Ja, was wir wissen, ist, dass natürlich nicht alle Häftlinge mitspielen durften. Wir sind natürlich, es ist ein Thema, wo wir immer natürlich noch weiter forschen und nach Quellen noch suchen. Es ist kürzlich übrigens ein zweiter Pokal aufgetaucht in Polen, was sehr spannend ist. Also auch da, ja, gibt es immer wieder Überraschungen, immer wieder neue Erkenntnisse natürlich. Was wir aus diesen Quellen, die wir haben, aus den sehr zahlreichen, sehr vielen Interviews der Überlebenden auch herauslesen können, ist, dass doch auch einige Nationen mitspielen durften, aber es werden nicht alle Häftlingsgruppierungen ja, mitspielen haben können. Ja, zum Beispiel, wir wissen nicht, ob es für jüdische Häftlinge überhaupt möglich war, dort mitzuspielen. Gehen wir nicht davon aus. Oder mit Häftlingen, die den ja, schwarzen Winkel für sogenannte Asoziale bekommen haben. Ja, das kann durchaus sein. Und wer mitspielen konnte, waren natürlich zum einen Fußballspieler, die oder Häftlinge, die überhaupt gut waren im Fußball, weil es war natürlich auch eine gewisse Art von Unterhaltung. Ja, vor allem für die Häftlinge selbst, die da zuschauen durften. Das heißt, wenn man nicht talentiert war im Fußball oder auch nicht genug Kraft hatte, da noch mitzuspielen, dann konnte man das nicht. Also es war ein Privileg, wenn man da überhaupt mitspielen durfte. Und es war auch ein Vorteil, ja, wenn man bei so einem Spiel dabei sein konnte. Dann hat das vielleicht dazu geführt, dass man sich auch beliebt gemacht hat bei anderen Häftlingen. Ja? Wenn ich zum Beispiel ein Häftling bin aus den Niederlanden, ja, und ich weiß, meine niederländischen, also die anderen niederländischen Häftlinge schauen dabei zu, wetten vielleicht auf mich. Es gab auch Wetten unter den Häftlingen auf diese Spiele. Dann geben die mir vielleicht ein Stück Brot, wenn ich es brauche, ja, wenn ich Hunger habe, weil die wollen, dass ich weiter für sie spielen kann. Das war vielleicht ein Vorteil, ja. Aber wie gesagt, wenn ich da vielleicht auch versagt habe oder schlecht war, konnte ich oder hatten Häftlinge vielleicht Angst dafür, bestraft zu werden. Und du hast es ja eben angesprochen, so Unterhaltungsfaktor oder auch Wetten auf Spiele oder Sportveranstaltungen. In Auswitz hat es zum Beispiel Boxkämpfe gegeben unter Häftlingen, die dazu gezwungen wurden, von der SS zu kämpfen, und wo man auch dann darauf gewettet hat und wo dann auch ja, die Verlierer damit rechnen konnten, vielleicht dann auch gleich ermordet zu werden. Wir wissen von Theresienstadt, dem Lager, dass es dort ein Spiel gab, 1944, was gefilmt wurde für einen Propagandafilm. Und kurz danach wurden fast alle Spieler in Auschwitz ermordet. Ja? Es gibt den Fall von einem Spiel in der Ukraine, damals Teil der Sowjetunion, wo eine Mannschaft der Wehrmacht gegen ehemalige Spieler von Dynamo Kiew gespielt hat und die Spieler durchaus auch die Angst hatten, okay, wenn wir verlieren, kommen wir alle in ein Lager oder werden vielleicht alle ermordet, ja. Sie gewinnen aber trotzdem, also sie ja, trotzen sozusagen ihre Angst und setzen sich darüber hinweg und gewinnen das Spiel. Aber es gab durchaus die Angst, dort dann ermordet zu werden. Also damit mussten die Spieler immer rechnen und wie gesagt, die größte Gefahr war aber, sich schwer zu verletzen und dann nicht mehr arbeitsfähig zu sein. Wenn man nicht arbeitsfähig war, dann hat man der SS nichts mehr gebracht und ja, konnte oder musste damit rechnen, vielleicht ermordet zu werden oder eben in eine Vernichtungslage gebracht zu werden. Also da all das schwingt sicherlich in diesen Köpfen mit. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, für diese Menschen, die eh oft schon lange Phasen von KZ-Haft hinter sich hatten, Leid hinter sich hatten, vielleicht auch schon Ghettos waren vorher, für die ist jede Form von Abwechslung natürlich was, ja, was wichtig war. Also wenn man diese kleine Chance hat, durch ein Fußballspiel vielleicht im Lager bekannter zu werden, vielleicht mehr Essen zu bekommen, vielleicht auch mal gedanklich abschalten zu können, dann haben die meisten Menschen das vielleicht auch, ja, wahrscheinlich auch genutzt. Weil man ist eh in einer Ausnahmesituation, man rechnet eh damit, ja, bald vielleicht tot sein zu können. Und diese Fußballspiele konnten da vielleicht helfen, das dann doch zu überstehen.
Ja, das ist wirklich schwer vorstellbar, aber gleichzeitig ist also ne, Brot und Spiele, Sport natürlich auch immer eine Möglichkeit für Ablenkung. Du hast das Thema Propaganda gerade schon angesprochen. Auch diese Zugeständnisse, die Häftlingen gemacht wurden in Lagern, sind ja durchaus für Propagandazwecke genutzt worden. Und Dachau war ja phasenweise schon auch so ein bisschen in ganz dicken Anführungszeichen so ein Vorzeigelager, wo man also auch durchaus Besucher zugelassen hat, um zu zeigen, hey, vermeintlich geht es den Menschen in diesen Lagern doch total gut. War das auch eine Thematik, wo der Sport, der im KZ betrieben wurde, eine Rolle gespielt hat?
Ja, definitiv. Übrigens, ein Punkt, den ich gerade noch vergessen habe, ist natürlich auch der, dass die SS natürlich auch mit diesen vermeintlichen Privilegien spielen kann. Sie können den Häftlingen auf der einen Seite suggerieren, ja, ihr könnt mitspielen, wir geben euch was, ja, wir sind doch eigentlich gut zu euch, ja. Auf der anderen Seite können sie aber auch genau zeigen, okay, wir lassen die und die Häftlinge mitspielen, die anderen nicht. Eine Form des Ausschlusses, ja. Also das sind so Faktoren, mit der die SS dann auch spielt. Und du sagtest richtig, die Propaganda, ganz wichtiges Thema. Wir haben auch in der Frühphase des KZ Dachau im Frühjahr und Sommer 1933 schon eine Phase, wo Fußballspiele möglich waren oder wo es zumindest Nachweise gibt, dass es Fußballspiele gab. Wir haben Fotos davon, aber das sind alles Propagandafotos. Also es wird Spiele gegeben haben, aber wir wissen nicht, ob das oft der Fall war oder ob es nur der Fall war, um eben diese Fotos anzufertigen, die man natürlich dann in der Zeitung oder im Magazin veröffentlicht hat, um der Bevölkerung zu zeigen, ja, wir haben hier ein Lager für Personen, die wir eben als Verbrecher ansehen und deswegen einsperren, aber die dürfen hier Fußball spielen, die kriegen hier zu essen und so, denen geht es ja eigentlich noch ganz gut, wir behandeln die noch ganz gut, obwohl wir es gar nicht müssten. Das versucht man in der Propaganda zu zeigen. Und deswegen sind das im Prinzip dann Showspiele, ja, oder Schauspiele, also keine richtigen Fußballmatches. Und auch wenn das KZ besucht wird, was in den ersten Jahren der Fall war, ja, das Internationale Rote Kreuz besucht das KZ Dachau, Politiker aus anderen Ländern kommen zu Besuch und schauen sich das an oder kriegen das Lager vorgeführt und dann lässt man zum Beispiel solche. Ja, dass man Theateraufführungen durchführen oder Fußballspiele veranstalten, um zu zeigen, ja, hier ist das möglich, wir behandeln diese Menschen gar nicht so schlecht. Ja. Und eben, ich habe es ja schon erwähnt, der Propagandafilm von Theresienstadt oder auch in Westerbork in den Niederlanden in einem KZ war das der Fall. Man lässt Häftlinge auch spielen, um das dann aufzunehmen und dann auch in Film oder in der Wochenschau zu zeigen. Ja. Also auch für die Propaganda ist der Fußball leider ein Element, was die Nazis nutzen, ja.
Und jetzt gab es ja natürlich also auch vor dieser Zeit eben den Fußball und entsprechend auch die Sportler. Du hast gerade schon gesagt, dass Persönlichkeiten und Spieler aus dem Fußball eben auch selbst zu Häftlingen wurden. Sehr bekannt ist eben heute sicherlich Kurt Landauer. Wie ist denn die Verbindung zum einen zwischen der Gedenkstätte und dem Verein? Und zum anderen, was weiß man denn über Fußballer, die im KZ waren?
Wir wissen mittlerweile einiges über ein paar Personen. Ja, du hast die Verbindung zu Bayern schon genannt. Da sind besonders ja, zwei Namen, die man immer wieder nennen muss. Das wären Otto Behr und Kurt Landauer. Kurt Landauer haben wir ja schon erwähnt. Er hat diesen Verein FC Bayern München mitgegründet, war dann in den ersten Jahren schon zweimal Präsident. Wird dann in den 30er Jahren nochmal Präsident des Vereins und führt den Verein als Präsident zur ersten deutschen Meisterschaft, ja, 1932. Also der erste große Erfolg für den FC Bayern in seiner Geschichte. Kurt Landauer ist natürlich beliebt im Verein, in einem Verein, in dem damals, also er ist selber, habe ich noch gar nicht erwähnt, er ist selber jüdischer Deutscher. Die Bayern haben in der Zeit auch einige jüdische Spieler und zahlreiche Vereinsmitglieder. 1933, ja, wissen wir alle, ändert sich die Politik, die Nazis kommen an die Macht. Juden werden sukzessive auch aus dem Fußball ausgeschlossen. Für Vereine wird es immer schwieriger, Juden spielen zu lassen oder auch im Verein mitarbeiten zu lassen. Und das ist dann auch bei den Bayern so. Es gibt jetzt nicht den direkten Ausschluss von Kurt Landauer. Aber ja, er ja, merkt selbst, dass es für ihn schwierig wird und tritt in den Hintergrund und ja, letztendlich aus dem Verein aus. Und es heißt, dass er im Hintergrund immer noch mitwirkt durch die guten Verbindungen zu seinen ehemaligen Kollegen, aber es ist nicht mehr möglich, Präsident zu sein. 1938, nach der Reichspogromnacht, wird er dann von den Nationalsozialisten ins KZ Dachau gebracht, zusammen mit 11.000 anderen jüdischen Deutschen und bleibt dort fast einen Monat Häftling. Wird dann freigelassen, was zu dieser Zeit noch möglich war. Aber er überlebt den Holocaust nur deswegen, weil er Verbindungen hat in die Schweiz, weil er das nötige Geld hat und auswandern kann in die Schweiz. Deswegen überlebt er den Holocaust, was für die meisten seiner Familienmitglieder leider nicht der Fall war. Die sterben alle im Holocaust. Er kommt dann 1945 nach dem Krieg zurück nach Deutschland und wird wieder Bayern-Präsident. Ja, das ist diese interessante Geschichte, dass er zurückkommt und wieder Bayern-Präsident wird. Also auch dem Verein dann wieder auf die Beine hilft. Also der FC Bayern wäre nicht der Verein, der heute ist, wahrscheinlich ohne jeden Kurt Landauer. Ja, deswegen ist er eine ganz bedeutende Figur für den Verein und dank der Fans des FC Bayern, vor allem der aktiven Fanszene in der Schickeria, ist das Thema heute bei Bayern präsent. Ja, die Fans haben in den 2000er Jahren angefangen, Choreografien durchzuführen, an Landauer zu erinnern Und der Verein hat irgendwann die Bedeutung dann auch erkannt und bekennt sich heute zu Landau. Es gibt sogar eine Statue an der Säbener Straße am Trainingsgelände. Und ja, die Bayern haben jetzt mittlerweile eine enge Verbindung zu uns, thematisieren das. Es gibt immer wieder Veranstaltungen. Wir hatten letztes Jahr eine tolle Veranstaltung in der Versöhnungskirche, auch mit dem FC Bayern-Präsident. Also der Name ist mittlerweile allgegenwärtig, aber nicht nur Kurt Landauer, auch Personen wie eben Otto Beer, ein sehr bedeutender Jugendtrainer in den 20er Jahren des FC Bayern, auch er war Jude und ist in Dachau gelandet 1938, und er hat anders als Landauer den Holocaust eben nicht überlebt, und er wurde in Kaunas in Litauen ermordet. Weswegen wir dieses Jahr, also ich zusammen mit dem Fanprojekt aus München und einige aktive Bayern-Fans, wir sind nach Litauen gereist, um eben an Otto Beer und 8 andere Bayern-Mitglieder zu erinnern, die in Litauen während des Holocaust ermordet wurden. Auch eine sehr bewegende Geschichte. Also ja, es gibt eine starke Verbindung von uns, von der Gedenkstätte zum Verein, aber auch vor allem zu den Fans des FC Bayern. Und die Bayern kommen jedes Jahr zweimal mit Jugendteams zu uns, und das sind auch immer, ja, sehr, sehr bewegende Rundgänge, die wir da durchführen. Vielleicht, wenn die Zeit noch da ist, würde ich gerne noch auf zwei andere Fußballspieler eingehen, weil es uns immer wichtig ist, ne? Wir müssen natürlich immer betonen, wie stark die Verbindung zu den Bayern ist. Und die sind natürlich sehr bekannte Beispiele, Otto Beer und eben auch Kurt Landauer, aber es gibt auch weniger bekannte Beispiele. Ein anderes wäre zum Beispiel Česmír Vyšpalek. Er kam aus der Tschechoslowakei. Er war Spieler von Slavia Prag und kommt recht spät im Herbst 44 nach Dachau, weil er illegal die Grenze übertritt, als er auf dem Weg zu einem Spiel war. Landet in Dachau, überlebt, wird dann später Trainer von Slavia Prag und dann erfolgreicher Trainer von Juventus Turin. Also in Italien durchaus sehr bekannt, der Mann, Česmír Vyšpalek, auch bei Slavia Prag, aber kaum jemand weiß, dass er in Dachau war. Ja? Oder auch Hans Kerz. Hans Kerz kam aus der Nähe von Mainz, aus Niederolm. Auch er war Fußballer, allerdings Amateurfußballer, ja, war jetzt kein professioneller Fußballer, aber doch auch begnadeter Kicker. Und er landet 1943 in Dachau aufgrund, ja, seiner Herkunft, weil sein Vater aus dem Senegal stammte. Ja. Deswegen wurde er verfolgt, zwangssterilisiert und letztendlich nach Dachau gebracht. Auch er überlebt, kehrt später nach Niederolm zurück und wird Fußballtrainer. Auch ja, diese Geschichte ist eben wichtig zu erwähnen, auch um den Jungs zu zeigen, okay, es waren Fußballer da, aber eben auch Amateurfußballer, ja. Also und da gibt es sicherlich einige Beispiele, von denen wir noch gar nicht wissen. Also es gibt dort viele spannende, aber auch leider sehr traurige Biografien, die ja bei solchen Fußballrundgängen eben ja, wichtig sind zu erwähnen, ja.
Man merkt, dass zu der Bildungsarbeit, in der du seit vielen Jahren tätig bist, eben auch ganz entscheidend die Bildungsvermittlung oder die Wissensvermittlung dazugehört, weil du jetzt aus dem Stand ungefähr über 5 Fragen, die ich mir notiert habe, hinweg referiert hast und sie einfach alle schon beantwortet. Das ist sehr beeindruckend. Ich hatte nämlich tatsächlich eben die anderen Beispiele auch noch notiert und auch eure Bildung. Bildungsreise nach Kaunas. Und dazu hätte ich auch noch eine Nachfrage beziehungsweise die Bitte. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie du das erlebt hast? Weil es geht da ja schon auch immer darum, dass je jünger Menschen sind und je weiter sie von dem tatsächlichen Geschehen weg sind, umso größer wird ja wirklich auch die Distanz, die man zu überwinden hat. Also wenn ich zum Beispiel denke, ich bin jetzt, wie gesagt, also Mitte, manche würden vielleicht auch schon sagen Ende 40, aber meine Großeltern haben diese Zeit oder auch mein Vater hat diese Zeit eben tatsächlich noch miterlebt, und man hat dann, glaube ich, eine andere Verbindung, wenn man weiß, okay, meine Eltern, meine Großeltern haben diese Phase erlebt. Es fühlt sich näher an, als jetzt vielleicht für Personen, die heute 14, 15, auch 20, 23 sind und die dann aber eben auch bei solchen Bildungsreisen vielleicht dabei sind. Wie schlägt man die Brücke? Wie bringt man denen das so nah, dass es eben auch eine Nachhaltigkeit hat? Das ist ja was, was wir wissen, so eine gefühlte emotionale Verbindung zu einem Thema, eine große Betroffenheit bei einem Thema verändert ja dann auch eher ein eigenes Verhalten oder macht so ein intensives Reflektieren möglich.
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, ja, den man, ja, das, also man hat zumindest immer den Eindruck, dass es tatsächlich so ist. Ich meine, bei mir ist es auch so, ich habe noch sehr starken Kontakt zu meinen beiden Großmüttern gehabt, die Jahrgang 1925 waren, die sehr viel über diese Zeit berichtet haben. Ne? Das hat sicherlich auch dazu geführt, dass mich das immer wieder interessiert hat oder auch die Frage beschäftigt hat, warum, wie war sowas möglich? Ja? Wie konnte in einem Land wie Deutschland so etwas Schreckliches passieren, wie der Holocaust oder auch die Nazi-Zeit? Das ist bei den, wenn wir jetzt gerade mal über die Fußballer sprechen, junge Kicker, U17-Spieler oder auch teilweise junge Fans, bei denen ist das natürlich jetzt nicht mehr oder kaum noch der Fall, dass die jetzt Familienmitglieder haben, die sie noch kennenlernen können, die in der Zeit gelebt haben. Es gibt ja auch noch nur noch wenige Holocaust-Überlebende. Ich habe vorhin Abner Orr genannt, aber ist ja einer der letzten, der darüber spricht. Also auch das ist kaum noch möglich für junge Leute, also jetzt aus erster Hand dort Zeitzeugenberichte zu bekommen. Und deswegen denkt man natürlich, okay, für die Jugendlichen ist das immer weiter weg, rückt das immer weiter weg. 80 Jahre ist es mittlerweile schon her, dass Dachau befreit wurde oder auch die Nazi-Zeit dann vorbei war und der Krieg geendet hat. Ich mache aber trotzdem in Dachau oder auch in Gesprächen mit jungen Fußballern die Erfahrung, dass das Thema vielleicht weit weg ist, aber dass gerade durch solche Geschichten wie von Heinz Kerz oder von Kurt Landauer den jungen Menschen oder auch FußballspielerInnen bewusst wird, okay, das sind Leute, die wie ich den Fußball geliebt haben, die aber dann ohne Grund ausgegrenzt wurden, aufgrund dieser Ideologie, aufgrund von Rassismus. Und viele junge Menschen, die wir in den Rundgängen erleben, haben leider ja auch schon Rassismuserfahrung gemacht. Mhm. Also die können das durchaus, die sind da ja sehr stark betroffen oder verstehen, was das bedeutet, wenn man ausgegrenzt wird, wenn man wegen seiner Herkunft diskriminiert wird. Also nur weil das jetzt 80 Jahre her ist, glaube ich, heißt das nicht, dass die jungen Leute das heute nicht mehr verstehen, was da passiert ist oder sich nicht mehr dafür interessieren. Also ich habe eigentlich überwiegend den Eindruck in Dachau, dass das Interesse nach wie vor da ist. Das zeigen tatsächlich auch noch Umfragen. Also heißt zwar immer so, junge Leute können nichts mehr mit dem Begriff Auschwitz und so weiter anfangen. Das glaube ich aber nicht. Zumindest mache ich nicht die Erfahrung. Ja, ich habe immer die Erfahrung, dass den jungen Leuten schon bewusst ist, was das für ein Ort ist, wo sie da sind. Auch jungen Fußballern übrigens. Also ich habe bei den Rundgängen mit jetzt Bayern-Spielern oder auch Augsburg-Teams immer die Erfahrung gemacht, die Jungs wissen, was es für ein besonderer Ort ist, weil sie aber wahrscheinlich auch gut darauf vorbereitet werden, dass es ein Vorprogramm gibt oder auch eine Nachbereitung. Und sie bemerken schon, was jetzt die Knackpunkte sind, weil sie vielleicht auch eben selber schon Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Also auch wenn das weit weg ist, glaube ich, ist den jungen Leuten bewusst, dass es wichtig ist, sich damit noch auseinanderzusetzen.
Und wo wir jetzt schon bei den Fußballern und auch schon zum wiederholten Male bei dem Thema Zeitzeugin sind, lass uns doch mal zum internationalen Walter Bensemann Gedächtnisturnier gehen. Das hat vom 5. bis zum 7. September, in Frankfurt am Campus stattgefunden. Und ihr wart da ganz maßgeblich in der Organisation, aber eben auch Partner. Das Turnier hat ja nun eine sehr, sehr lange Geschichte. Und letztlich beginnt diese Geschichte mit dem Namensgeber. Lass uns doch vielleicht erstmal auf Walter Bensemann schauen. Wie würdest du den heute in kurzen Worten vorstellen?
Ja, er ist nach wie vor sehr bedeutend für den deutschen Fußball. Walter Bensemann wurde 1873, also schon vor langer Zeit, in Berlin geboren, ging dann auf eine Privatschule in der Schweiz und auf eine englische Privatschule und hat dort das erste Mal Kontakt mit dem Fußball gehabt. War sofort begeistert und sich das Ziel gesetzt, den Fußball als ja pazifistisches Mittel für Völkerverständigung einzusetzen. Das hat er, das Potenzial im Fußball hat er schon damals erkannt, im 19. Jahrhundert. Und er ist der Mitbegründer von den ersten Clubs in Südwestdeutschland, aus denen dann später, oder auch aus Süddeutschland, aus denen dann später namhafte deutsche Vereine hervorgingen, wie Eintracht Frankfurt, Bayern München oder der Karlsruher SC. Er hat dann 1900 den DFB, den Deutschen Fußballbund, mitbegründet, hat auch die Idee zum Namen Deutscher Fußballbund DFB, hat dann 20 Jahre später auch noch die Fachzeitschrift oder das Fachmagazin Kicker gegründet, was es ja bis heute gibt als eigentlich die größte deutsche Sportzeitschrift. Und er hat die ersten sogenannten Urländerspiele ausgetragen, also Spiele von Teams aus verschiedenen Nationen, weil er gemerkt hat, das ist wichtig für die Völkerverständigung. Und er wurde nochmal bestärkt in seiner Idee oder es gab einen Antrieb nochmal dafür, dass er gemerkt hat im Ersten Weltkrieg, wie schnell eben die Verbindung von Nationen auseinanderbrechen können, wie schnell Krieg entstehen kann und wie furchtbar das ist. Das hat ihn nochmal bestärkt, eben weiter mit dem Fußball für Völkerverständigung zu kämpfen. Und wenn ich vielleicht kurz noch ein Zitat nennen darf, er hat zum Beispiel gesagt, der Sport ist eine Religion, ist vielleicht heute das einzig wahre Verbindungsmittel für Völker und Klassen. Das ist sozusagen eine Botschaft, die eigentlich zentral für sein Wirken steht. Und hat sich bis zu seinem Tod dafür eingesetzt. Er war Jude, jüdischer Deutscher, und deswegen ist er dann 1933 aus Deutschland auch geflohen, weil er gemerkt hat, okay, hier kann er nicht mehr weiter wirken im Fußball. Und leider ist er tragischerweise dann schon recht früh 1934 an einer Krankheit in der Schweiz gestorben. Aber alle, die ihn erlebt haben, er war dann ja auch recht bekannt, denen war sofort klar, okay, er ist hier eigentlich der große Fußballpionier in Deutschland, dem wir vieles zu verdanken haben. Und deswegen wird dann 1837 das erste Mal auch das Walter-Bensemann-Gedächtnisturnier durchgeführt, ihm zu Ehren.
1937.
1937, sorry.
Genau. Nur damit wir keine Verwirrung stiften. Kann man ein bisschen was dazu sagen? Also, weil auch Menschen, die eine große Bedeutung in ihrem jeweiligen gesellschaftlichen Bereich hatten, waren ja durchaus oder liefen ja durchaus Gefahr, über die Jahre des Nationalsozialismus und dann eben auch des Krieges in Vergessenheit zu geraten. Wieso wurde Walter Bensemann, wieso wird der bis heute erinnert? Wie hat das funktioniert?
Ja, das liegt zum einen daran, dass er natürlich auch in andere Nationen eine starke Verbindung hatte. Ich habe vorhin schon erwähnt, er war in Montreux in der Schweiz in der Schule, war auch oft in Frankreich, im Elsass viel aktiv, auch Ungarn oder Tschechoslowakei. Also er hatte Verbindungen in andere Nationen und dieses Walter-Bensemann-Gedächtnisturnier wird ja nicht von den Nationalsozialisten logischerweise ausgetragen, sondern von einigen ja damals bekannten Personen. Das waren zum einen FIFA-Generalsekretäre, aber auch der Trainer von Grasshoppers Zürich und der Präsident von Straßburg vom Fußballverein. Die gründen oder die ja die die tragen dieses Walter-Bensemann-Turnier 1937 das erste Mal aus. Also Personen aus anderen Nationen, nicht aus Deutschland, ja, und setzen ihm damit ein Denkmal. Und weil er eben dann doch so bedeutend war für viele Vereine, für den Kicker, für den Deutschen Fußballbund, kann man ihn dann oder ja, kann man ihn so leicht nicht vergessen. Aber wie bedeutend er dann letztendlich war, das gerät dann doch immer mehr in Vergessenheit im Laufe der Zeit, auch nach der NS-Zeit. Und es gibt dann zwar das Turnier, was auch dann auch lange ausgetragen wird. Das wurde insgesamt jetzt schon 34 Mal, nee, 33 Mal schon ausgetragen. Aber dann nur bis in die 90er Jahre und dann, ja, dann wird es leider nicht mehr ausgetragen und er gerät immer mehr in Vergessenheit, bis eben das Turnier wieder ja ausgetragen wird vor einigen Jahren und auch der Kicker immer mehr den Namen in den Fokus rückt, auch der DFB. Es gibt dann auch den Walter-Bensemann-Preis vom Kicker seit 2006. Und es gibt sogar ein Buch, dann auch noch eine schöne Biografie von Bernd Baier, die ganz toll ist, die ich sehr empfehlen kann über Bensemann. Also der Name wird wieder bekannt, aber ja, wurde lange ein Stück weit vergessen, aber er wurde nie ganz vergessen, ne? Wegen dem Turnier vor allem und auch wegen seiner Bedeutung für viele Vereine.
Und der Kicker vergibt den Preis jedes Jahr im Oktober in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Fußballkultur, über die wir hier auch schon immer mal wieder gesprochen haben. Jetzt hat das Turnier eben dieses Jahr wieder stattgefunden, davor zuletzt 2022. Sechs U17 Teams haben daran teilgenommen, vier aus der Region, zwei internationale. Und eine der Besonderheiten war ganz sicher, dass rund um das Turnier sowohl für Gespräche mit den jungen Fußballern als dann eben auch im DFB selbst ZeitzeugInnen und auch Nachfahren vor Ort waren und eben da ins Gespräch gekommen sind. Wie hast du das erlebt? Was sind da für Begegnungen zustande gekommen?
Ja, vielleicht noch ein Satz vorab. Also, wir sind froh, dass es dieses Turnier wieder gibt. Und das haben wir vor allem ja, der Initiative Nie wieder im Erinnerungstag im deutschen Fußball zu verdanken, wo ich auch Teil von bin. Und vor allem Ebert Schulz, der einer der großen, ja, ich würde sagen, Motoren für dieses Turnier war. und auch Maccabi Deutschland und auch letztendlich dem DFB oder der DFB Kulturstiftung, ja, die sich angesetzt haben, dass man das Turnier eben 22 wieder austragen sollte. Und ja, diesmal gab es das Turnier dann 3 Jahre später erneut. Wir hoffen, dass es ab jetzt alle 2 Jahre wieder möglich ist. Und es fand in Frankfurt statt, auf dem DFB Campus. Da sind wir auch froh, dass der DFB das ermöglicht hat, dass wir dort spielen konnten, auf dieser ja wirklich tollen, hervorragenden Anlage. Und wir haben ja tollen Fußball erlebt über die beiden Turniertage hinweg. U17 Teams von 6 namhaften Vereinen: Eintracht Frankfurt, Kickers Offenbach, Mainz 05, FSV Frankfurt und aus der Tschechischen Republik, Slavia Prag, und aus Israel, Maccabi Tel Aviv. Es war ein internationales Turnier dadurch. Slavia hat es am Ende gewonnen, nach einem packenden Finale. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, ich habe es auch in meiner Moderation beim Turnier gesagt, die Jungs spielen hier nicht nur Fußball. Sie haben noch Zeitzeugen kennengelernt, mit ihnen gesprochen, mit ihnen diskutiert. Sie haben Workshops gegen Diskriminierung durchgeführt, einen gemeinsamen Kabbalat-Schabbat am Freitagabend mit Maccabi Deutschland durchgeführt, und sie haben gegenseitig ausgetauscht. Sie haben miteinander gesprochen über die Religion, über die verschiedenen Kulturen hinweg, und sie haben ja im Sinne Benzemans letztendlich dieses Turnier durchgeführt. Und dank der ja Teilnahme dieser jungen Menschen war es möglich, dass wir dort so eine ja runde Veranstaltung erleben konnten, die sehr bewegend war. Und wenn ich am Ende sehe, wie David Sivor, ein Holocaust-Überlebender aus Israel, der zeitweise auch in Prag lebt, ja, wie er diesen Bensemann-Pokal an Slavia überreicht und mit den Jungs feiert, am Ende auch nach Prag zurückfährt, ja, dann merke ich, dass sich das Ganze gelohnt hat, der Aufwand, und dass die Jungs hier wirklich mehr als nur Fußball mitnehmen.
Du hast die Initiative Nie wieder erwähnt, die seit jetzt mittlerweile über 20 Jahren den Erinnerungstag im deutschen Fußball immer im Januar organisiert, und die sich natürlich auch immer wieder um Begegnungen und auch um Begegnungen mit den ZeitzeugInnen verdient macht. Und was ich ganz spannend finde, die Eröffnungsveranstaltung war ja dieses Jahr in Mainz bei Mainz 05. Und Epa Sepeschi hat da gesprochen unter anderem, und auch ihre späte Begeisterung für Fußball dann tatsächlich zum Thema gemacht. Also, dass sie über die Initiative dann eben auch auf eine Art mit Fußball in Berührung gekommen ist, die ihr so klar gemacht hat, wie gut man eigentlich über den Fußball und über die Begeisterung von Menschen für den Fußball und auch über die Haltung, die Leute im Fußball schon oft eben mitbringen, dann auch Themen platzieren kann. Also, dass Gespräche möglich werden in dieser, wie es ja bei Nie wieder auch immer heißt, Fußballfamilie. Wie erlebst du das bei anderen ZeitzeugInnen? Ist da eine Verbindung zum Fußball da? Also, auch wenn die bei so einem Turnier sind, wie da jetzt Anfang September, oder ist das für die jetzt nicht so wichtig, was da eigentlich thematisch eben außer ihren eigenen Dingen noch im Vordergrund steht?
Doch, es ist definitiv wichtig, dass dort eben dann auch ein Turnier stattfindet, und so nehmen das die Zeitzeugen auch wahr. Bei Beispiele zu nennen: René Kaufmann zum Beispiel, ein Holocaust-Überlebender, der aus Moosburg in Oberbayern gekommen ist, das erste Mal, ne, bei so einer Veranstaltung teilgenommen hat, auch mit jungen Fußballspielern. Der war ganz begeistert und hat dann sofort erzählt, dass er früher Busfahrer bei Borussia Mönchengladbach war und dass er Uli Hoeneß mal kennengelernt hat. Da hat er eine ganz nette Geschichte. Und das sind natürlich auch spannende Geschichten, auch die Jungs natürlich dann auch interessieren, ne? Und er hat begeistert mit den jungen Kickern gesprochen. David Sivor, den ich eben schon erwähnt habe, kommt selber aus dem Sport. Ja? Er war Leistungsschwimmer und auch Volleyballspieler, hat als Trainer bei 3 Olympischen Spielen als Nationaltrainer von Israel teilgenommen. Auch das hat er den Jungs erzählt. Und er hat immer wieder gesagt, er möchte nicht nur mit den Jungs über Erinnerungskultur oder den Holocaust sprechen, er möchte auch mit ihnen über Sport sprechen. Ja, er möchte dabei sein beim Turnier. Er hat bei allen Spielen zugeschaut, vom ersten Spiel an bis zum Finale. Hat natürlich besonders Maccabi und Slavia Prag durch seine persönlichen Verbindungen zu den beiden Ländern dann unterstützt, aber war auch bei den anderen Spielen begeistert dabei und hat immer wieder die Jungs auch angesprochen. Und man hat das gemerkt, dass das die Jungs auch fasziniert, ne? Das sind ganz alte Menschen, über 90 Jahre alt, die hier uns junge Kicker spielen sehen wollen, mit uns sprechen wollen, und das waren tolle Begegnungen. Oder auch Henriette Kretz zum Beispiel, die aus den Niederlanden angereist ist, die habe ich beobachtet, wie sie beim Kabbalat Shabbat sich extra nicht an den Zeitzeugentisch gesetzt hat, sondern an den Tisch der Spieler von Mainz 05, um mit den Jungs ins Gespräch zu kommen. Ja, die hatten natürlich zunächst erstmal Berührungsängste, aber irgendwann war das Eis gebrochen und sie haben sich miteinander unterhalten. Also man merkte, für die Zeitzeugen war diese Begegnung mit jungen Fußballern was ganz Besonderes und sie haben das Geschehen auch gerne verfolgt, ja.
Ist das eigentlich was, mal weg vom Inhaltlichen und rein kurz geschaut ins Organisatorische, wo man aktuell in Sachen Sicherheitsvorkehrung nochmal anders denken muss, wenn diese Menschen zusammenkommen? Also gerade dann auch an so einem Freitagabend. Wie habt ihr da auch dafür gesorgt, dass alle geschützt sind?
Ja, das ist der Punkt, der so ein bisschen, ja, man kann eigentlich sagen, traurig ist, dass so ein Turnier, anders als noch vor 3 Jahren in Nürnberg, heute eigentlich nicht mehr möglich ist, wenn man es nicht komplett abriegelt und auch bewachen lässt. Also wir hatten Maccabi Tel Aviv dabei und 6 Holocaust-Überlebende und ja, wir mussten leider den Campus abriegeln sozusagen. Also es durften nur Leute, die Spiele beobachten, die jetzt eingeladen waren, zu den Vereinen gehörten oder auch Angehörige waren. Also für Eltern war es möglich zuzuschauen, aber Fans oder interessierte Personen, die es durchaus natürlich gegeben hätte, wenn man dafür geworben hätte im Vorfeld, die konnten nicht kommen, ne, aus Sicherheitsbedenken, vor allem wegen der Teilnahme von Maccabi. Das war vor 3 Jahren noch anders. Jetzt haben wir leider eine andere Sicherheitslage, auch in Deutschland. Und das ist traurig. Das ist auch was wir zum Beispiel in Dachau immer wieder mit den Gruppen betonen. Leider ist es heute in Deutschland so, dass eben jüdische Schulen oder Synagogen von der Polizei bewacht werden müssen. Sonst würde da wahrscheinlich mehr passieren. Und das ist schade und das war natürlich auch ein großer Aufwand für uns, vor allem auch für den DFB, das sicherzustellen, dass dort alles auch sicher verläuft, dafür für Sicherheit zu sorgen. War ein Riesenaufwand, auch sicherlich ein Geldfaktor, aber es hat sich gelohnt für die jungen Menschen. Ja, oder auch um ein Zeichen zu setzen, um zu sagen, hey, wir wollen Maccabi einladen, wir wollen, dass jüdische Fußballer hier mit nicht-jüdischen Fußballern zusammenkommen, sich austauschen, dass Vorurteile abgebaut werden, dass man zusammen ein Turnier gestaltet, dass das eben noch möglich ist. Dafür haben wir uns eingesetzt und das war nicht einfach, das war viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt.
Minimiert wahrscheinlich so ein bisschen die Orte, an denen es möglich ist, so ein Turnier dann auszutragen, oder? Wenn man es alle 2 Jahre machen möchte. Also man kann natürlich immer die Hoffnung haben und auch daran arbeiten, dass die Situation so nicht bleibt. Aber für den Moment ist es dann wahrscheinlich schon eine kleinere Anzahl von Örtlichkeiten, die in Frage kommen, oder?
Ja, also es ist letztendlich nur an solchen Orten möglich, wie jetzt im DFB Campus, wo man alles zentral hat, wo man die Plätze hat, wo man wenig reisen muss. In Nürnberg vor 3 Jahren war das auch möglich, da wäre es jetzt vielleicht aber schwieriger gewesen mit der neuen Sicherheitslage. Also es gibt weniger Orte, wo sowas möglich ist, ne? Vielleicht noch der Bayern Campus fällt mir spontan ein, aber sonst würde es wahrscheinlich schon schwierig werden. Und das ist ja eigentlich schade. Man möchte ja eigentlich auch bei so einem Turnier, dass Leute dazukommen, das erleben können, auch die Vereine sehen und ja auch die Fans zusammenkommen oder die Angehörigen der Teams. Und das ist dann eben aktuell leider nicht möglich. Das ist schade. Ja, aber wir hoffen, dass es dann irgendwann mal wieder anders ist oder sicherer wird. Ja.
Es ist immer sehr theoretisch zu sagen, was würde er oder sie heute sagen, weil man natürlich die Menschen ja auch persönlich nicht gekannt hat. Aber ich würde es in Bezug auf Bensemann jetzt trotzdem gerne mal in den Raum stellen als Frage. Was glaubst du, würde es mit ihm machen, wenn er sehen würde, dass seine Idee von Fußball heute noch so eine Rolle spielt?
Ja, ich hoffe, dass er vielleicht von irgendwo zugeschaut hat aus dem Jenseits. Und ich bin mir sicher, dass es ihn, wenn er noch dabei wäre, natürlich ja, das Herz erwärmt hätte, sein Fußballerherz, sein Herz für Völkerverständigung, das hätte es erwärmt, er hätte sich gefreut und wäre denke ich, ja, stolz darauf gewesen und besonders über eine Geschichte. Walter Bensemann hat im Jahr 1924 ein Pokal gestiftet für ein Spiel, ein Friedensspiel zwischen Slavia Prag und MTK Budapest. Mhm. Dieses Spiel sollte 1925 vor ja, genau 100 Jahren ausgetragen werden, Anfang 1925. Der Grund war folgender, im Ersten Weltkrieg ja, gab es Spannungen oder auch Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Nationen, Ungarn und der Tschechoslowakei. Und Bensemann in seiner Mission hat dann extra dieses Spiel ins Leben gerufen, um Brücken abzubauen zwischen den beiden Nationen in Europa, Ungarn und die Tschechoslowakei. Und deswegen hat er dieses Spiel in Würzburg ausgetragen oder wollte es austragen um diesen Pokal, um diesen Bensemann-Friedenspokal. Zunächst gab es politische Bedenken von Seiten der Ungarn. Dann wäre es doch fast zum Spiel gekommen, aber das ja, Wetter war zu schlecht. Es musste dann abgesagt werden und dann ist Slavia Prag zunächst mit dem Pokal nach Hause gefahren, hat den erstmal mitgenommen und es kam dann leider zu keiner Austragung mehr oder zu keiner Möglichkeit mehr, das Spiel auszutragen. Das heißt, der Pokal war dann in Prag und da war er bis heute. Er stand jetzt mittlerweile im Museum und das haben wir dank Bernd Bayer herausgefunden und mein Kollege Volker Schlichting hat sich dann dafür eingesetzt, über Slavia Prag, dass der Pokal vielleicht mitgebracht wird. Und er wurde tatsächlich mitgebracht. Aus dem Museum wurde dieser Original-Bensemann-Pokal nach Frankfurt gebracht, von Slavia Prag, zusammen mit dem Zeitzeugen David Sivor. Und dieser Pokal wurde ausgespielt. Und interessanterweise hat Slavia ihn jetzt gewonnen, tatsächlich. Sie haben ihn sportlich gewonnen und jetzt, ja, gehört er ihnen. Und sie haben ihn dann wieder mitgenommen, zusammen mit David Sivor. Und das ist doch eine tolle Geschichte. Genau 100 Jahre danach wird dieser Pokal nochmal ausgespielt, ein Friedenspokal in einem Finale, Kickers Offenbach, Mannschaft aus Deutschland, Slavia Prag aus Tschechien, die spielen gegeneinander um diesen Pokal. Slavia gewinnt den am Ende und nimmt den dann noch mit. Also eine runde Sache einfach. Und das noch vor den Augen von Holocaust-Überlebenden. Also ja, mehr geht eigentlich nicht. Und Bensemann hätte das ja mit Sicherheit sehr, sehr gefreut, ja.
Das ist auf jeden Fall eine großartige Geschichte. Ja, habe ich auch schon sehr drüber geschmunzelt. Und du hast jetzt Bensemanns Fußballherz angesprochen. Lass uns doch ganz zum Schluss mal noch auf dein Fußballherz schauen. Wenn ich das richtig weiß, hast du auf jeden Fall gespielt. Ich weiß nicht, ob du immer noch spielst. Und du hast ja schon auch neben deiner Arbeit für die Gedenkstätte sehr enge Fußballbezüge. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
Ja, das ist richtig. Ich habe, seit ich klein bin, gespielt und spiele tatsächlich immer noch. Auch wenn jetzt langsam das Ende im aktiven Fußball wahrscheinlich naht, aber ich bin immer noch aktiv beim ESV München. Als Linksverteidiger und ja, trotz meines jetzt etwas gehobeneren Fußballeralters spiele ich noch im Herrenbereich. Mal schauen, wie lange, wahrscheinlich nicht mehr so lange, aber es macht nach wie vor Spaß, am Fußball aktiv dabei zu sein. Und ich habe den Fußball immer geliebt, war auch selbst schon mal Präsident eines Vereins, auch Trainer. Und ich habe auch in der Unimannschaft früher an vielen internationalen Turnieren teilgenommen und deswegen freuen mich solche Turniere immer, wenn ich das sehe, dass Menschen mit verschiedenen Religionen, anderer Herkunft, aus verschiedenen Nationen dort miteinander spielen und merken, dass es noch wichtiger Dinge gibt, als nur zu gewinnen. Ne? Das ist, glaube ich, immer wieder wichtig zu betonen. Genau, ich bin natürlich auch Fan von Borussia Dortmund, wenn ich das hier nennen darf.
Darfst du?
Aber auch, darf ich? Okay, ja. Aber habe ja auch Bezüge zu anderen Vereinen, war jetzt noch neulich mit den Bayern München-Fans in Litauen und ja, schaue mir immer wieder auch andere Stadien an. Also bin da begeistert dabei. Schreibe auch über Fußball für ein Magazin, das nennt sich Lohnarm, das Afrika-Magazin. Da schreibe ich über Fußball in Afrika und führe dort auch Interviews durch mit spannenden Persönlichkeiten. Otto Addo habe ich zum Beispiel interviewt, den ich sehr bewundere. Und bin eben in Afrika auch selber oft gewesen. Mittlerweile auch bin ich dort aktiv als Experte für die Champions League und Bundesliga bei TVC Nigeria, ein großer TV-Sender in Nigeria, wo ich öfters im TV da zu sehen bin, war auch ein paar Mal beim Afrika Cup. Also da ist eine Nähe da zum afrikanischen Fußball, der mich auch immer wieder fasziniert hat. Und ja, das sind so ein paar Beispiele, die zeigen, dass ich da ja neben meiner Arbeit in Dachau und neben der Bildungsabteilung auch im Fußball einiges mache und dem Fußball immer verbunden geblieben bin und das bis heute bin. Und ja, das Turnier, das Bensemann-Turnier war jetzt eine schöne Möglichkeit, beide Interessen zu kombinieren. Die Erinnerungsarbeit und auch der Fußball. Und ja, es war eine tolle Sache.
Otto Addo spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle bei Roots Against Racism. Das war hier zuletzt auch Thema. Jetzt musst du natürlich noch die Frage beantworten, wie bist du denn Experte für die Bundesliga ausgerechnet im nigerischen Fernsehen geworden?
Ja,
Nigerianischen.
das ist eine interessante Geschichte. Ich war mit meinem sehr guten Freund Thomas Kochhans, der aus der Schweiz kommt, bei der Fußball-WM in Russland. Und wir waren beim Spiel Kroatien gegen Nigeria und sind durch Zufall, als wir durch die Stadt gebummelt sind, in Kaliningrad am Mannschaftshotel der nigerianischen Nationalmannschaft vorbeigekommen. Und wir hatten uns vorher bei einem Händler auf der Straße zwei Nigeria-Trikots erworben und die auch angezogen. Und ja, das fiel dem Fernsehen dort auf. Die hatten dort gerade gedreht, weil die Nationalmannschaft war. Und dann wurden wir interviewt, weil die das ja spektakulär fanden, dass dort zwei Deutsche mit Nigeria-Trikots rumliefen. Und dann haben sie uns gefragt, was wir denn für einen Bezug überhaupt zu dem Land haben. Ich habe dann gleich JJ Okocha erwähnt, den großen Eintracht-Spieler aus den 90ern. Und ja, die WM 98, wo ich mich noch gut daran erinnern konnte, wie Nigeria dort recht erfolgreich gespielt hatte und. Und ja, dann waren wir da in dem Hotel, haben da einige Spieler auch kennengelernt und wurden da mehrfach interviewt. Und dann hat man uns gefragt, ob wir nicht selber mal Lust hätten, da im TV aufzutreten und ob wir uns in der Bundesliga auskennen würden. Und ja, dann ging das alles recht schnell. Und seit ein paar Jahren eben werden wir beide da regelmäßig befragt. Und das ist immer. Macht immer Spaß und ja, dadurch, dass wir jetzt natürlich auch ein paar Mal in Afrika waren, zum Beispiel beim letzten Afrika-Cup in Côte d'Ivoire, wo wir dann natürlich auch die Journalisten wieder gesehen haben, ist die Verbindung auch stärker geworden und ja, wir sind dann nach wie vor zu sehen und genau, berichten sehr gerne. Aber es ist eine kuriose Geschichte natürlich. Ja, und ich erinnere mich, als wir jetzt in Côte d'Ivoire bei dem Afrika-Cup waren, da hat der Kollege, der Thomas, mit dem ich unterwegs bin, der hatte einen Autounfall. Zum Glück ist alles gut gegangen, aber hatte eine Fußverletzung und ging dann auch ins Krankenhaus. Und als wir dann unsere Kollegen da aus Nigeria wieder gesehen haben, kamen die auf die Idee, er könnte ja vielleicht mal den Mannschaftsarzt von Nigeria fragen, ob der mal auf seinen Fuß schauen möchte. Das hat er dann tatsächlich getan, was in Deutschland, glaube ich, unmöglich wäre, dass ja, sozusagen Fans vom Mannschaftsarzt der Nationalmannschaft behandelt werden würden. Das war da aber möglich. Und er hat eine interessante Sache gesagt, weil ich ihn gefragt habe, hey, warum hast du jetzt meinen Freund hier behandelt? Du hast doch sicherlich andere Dinge zu tun hier beim Turnier. Und dann hat er gesagt, naja, der Fußball ist doch rund wie die Welt, der verbindet uns alle. Sind alle leidenschaftliche Fußballfans, egal wo wir her sind. Und wenn man einander helfen kann, dann ist das doch eine tolle Sache. Und das fand ich irgendwie bewegend, das zu hören. Und ja, man erlebt immer wieder interessante, tolle Dinge. Und es sind manchmal Zufälle. Ja, die be bewirken, dass man irgendwo hinkommt, wo es man nicht gedacht hätte,
Das ist wirklich eine großartige weitere Geschichte einfach darüber, wie der Fußball Menschen verbindet. Also
Genau.
das stand ja ganz am Anfang unseres Gespräches und das steht dann jetzt auch passenderweise am Ende. Lieber Max, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine Einblicke. Das war total spannend und ich habe mich riesig gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen zu erzählen.
Ja, vielen Dank auch an dich, Mara. Es hat Spaß gemacht und ja, es macht immer Spaß, wenn man die Gelegenheit kriegt, darüber zu erzählen. Und ja, ich kann nur hoffen, dass es das Bensemann-Turnier dann bald wieder gibt und dass ja, der eine oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin vielleicht auch die Gelegenheit hat, dann zuzuschauen. Genau. Und ja, Gerde lade ich auch nach Dachau ein, wer sich am Thema interessiert, Fußball im KZ oder auch FußballspielerInnen in Dachau, ist gerne herzlich eingeladen, zu uns zu kommen.
Sehr schön. Ich verlinke auf jeden Fall alles in den Shownotes, auch viele der Themen, über die wir heute gesprochen haben. Da können die HörerInnen schon mal weiter schauen und genau dann vielleicht die nächste Reise zu euch planen. Und euch, liebe HörerInnen, auch ein herzliches Dankeschön, wie immer, für eure liebevolle Begleitung des Podcasts. Schreibt mir gerne an wortpiratin@marapfeiffer.de, was euch gefällt, was euch fehlt, wen ihr vielleicht gerne mal hier hören würdet. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr euch die Zeit nehmt, den Podcast, ich erwähne das ab und zu mal, der ja etwas nischig ist und deswegen vielleicht nicht immer an vorderster Stelle bei den Fußball-Podcasts ausgespielt wird, wenn ihr den bewertet oder ihm Sterne schenkt auf der Plattform eures Vertrauens. Dafür ein herzliches Dankeschön und wir hören uns hier in 2 Wochen wieder. Ciao!